Es war wirklich ausschlaggebend, das Gespräch mit Jens Rauschenbach und mit Ralf Heskamp. Wir haben uns unfassbar, die haben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, sehr gutes Bauchgefühl gegeben. Und das war das erste Gespräch. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, wo man wirklich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, da lohnt es sich mal, die Kinder alleine zu Hause zu lassen und die Familie alleine zu Hause zu lassen und dorthin zu ziehen.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste und bei mir hier im Studio Halle begrüße ich den HFC-Trainer Ismail Aterlan. Hallo Ismail.
Ja, hallo erstmal.
Ja, wir wollen heute über deine ersten Wochen beim HFC sprechen, wollen natürlich gucken, wie die Entwicklung weitergehen könnte und haben dann auch noch ein, zwei andere Themen, die wir im Laufe dieser Sendung beleuchten wollen. Wir fangen an mit Corona. Das ist ja dieser Tage das allumfassende Thema. Man kommt wirklich in keinem Lebensbereich vorbei. Auch euch betrifft es jetzt. 2 Spiele abgesagt. Kommt dir die Absage eigentlich entgegen?
Nein, eigentlich nicht, weil wir eigentlich zumindest die letzten Tage und auch im Spiel gegen Ingolstadt schon eine Tendenz gezeigt haben und auch wirklich die Trainingsarbeit, die Trainingsintensität sich momentan immer wieder vor uns sich einfach Früchte trägt und man wirklich momentan sehr viel Spaß macht. Die Jungs da halt aufgrund des Spiels in Ingolstadt, wie gesagt, nur vom Inhaltlichen her schon sich gut präsentiert haben und wir eigentlich ein positives Gefühl hatten, aber das ist jetzt auch nicht mehr.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja schon hilfreich auch ist, wenn man als Trainer zu einer neuen Mannschaft kommt, dass man erstmal ein bisschen Zeit hat. Jetzt hattet ihr schon 2 Spiele, jetzt habt ihr aber ungeplant ein bisschen mehr Zeit, um euch noch besser kennenzulernen, um euch vorzubereiten.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir hatten ein positives Gefühl, wir hatten auch kein Problem damit zu spielen. Aber es ist jetzt auch kommt es uns als Trainerteam gelegen. Jetzt können wir ein paar Sachen mal einstudieren und haben halt ein paar Phasen des Spiels mal wieder trainiert. Und so können wir uns besser auf den Gegner einstellen. Wir können uns besser beschnuppern. Ja, und so ist natürlich, umso mehr Zeit vergeht, umso besser fürs Trainerteam oder auch fürs Team. Mhm.
Wie plant ihr jetzt die nächsten Wochen? Ob dann am übernächsten Wochenende wieder gespielt werden kann, ist noch nicht absehbar. Aktuell eher unwahrscheinlich, würde ich vermuten, zumindest mit Zuschauern. Wie plant ihr jetzt die nächsten Tage und auch die nächsten Wochen?
Also wir planen jetzt erstmal die nächsten Tage. Wir gehen jetzt davon aus, das ist auch unser Job und das ist auch das, was am zuverlässigsten ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in Zwickau Fußball spielen werden, um es um Punkte geht und wir bereiten uns auf dieses Spiel vor. Dementsprechend haben wir auch das Training so organisiert. Wir werden jetzt ein Testspiel organisieren die nächsten Tage. Wir werden Trainingseinheiten halt eben die Trainingsintensität, die Anzahl der Trainingseinheiten erhöhen, um halt eben noch mehr ins Detail gehen zu können, um uns halt eben auf diesen Gegner vorzubereiten, wo wir unbedingt punkten wollen. Und dementsprechend alles andere können wir nicht beeinflussen und damit beschäftigen wir uns jetzt auch nicht.
Gegen wen wird getestet?
Das wird ein Wacker Nordhausen sein, wird das. Genau, Termin steht noch nicht fest, aber würden wir gerne spielen.
Okay. Nun haben wir gestern Geisterspiele erlebt, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. In der ersten Bundesliga das erste Geisterspiel überhaupt, Gladbach gegen Köln. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Geisterspiel hattest, aber wie fühlt sich das an, Profifußball vor gar keinen Zuschauern zu spielen? Kannst du dir das irgendwie vorstellen?
Ja gut, dadurch, dass wir auch ein Regionalliga-Spiel hatten, wo eigentlich sehr wenig Zuschauer da waren, kenne ich das ein bisschen. Aber es habe jetzt natürlich für mich natürlich doppelt bitter, weil ich habe natürlich auch andere Situationen erlebt. Ich habe halt eben durch die Erfolge im DFB-Pokal und beim VfL Bochum als Trainer haben wir natürlich eine unfassbare Stimmung gehabt. Und jetzt habe ich gegen Ingolstadt zu Hause eine unfassbare Atmosphäre aufsaugen können, die mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und uns als Trainerteam Lust auf mehr. Wir wollen unbedingt diese Atmosphäre nochmal erleben und also ich kann mir jetzt Stand jetzt nicht vorstellen, ohne ein Tor zu erzielen, ohne diese Jubelschreie von den hallischen Fans zu erleben. Deswegen ist das für mich jetzt momentan unvorstellbar, aber ich habe es noch nicht jetzt gesagt, mir vor Augen gehalten, aber gestern im Champions League Spiel war das natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn auf einmal du jede Stimme und jede Aktion und jedes Mal, wenn man gegen den Ball tritt, schon hört, was im Stadion los ist. Aber
wobei sich die Spieler da wahrscheinlich ganz gut drauf einstellen können. Ne? Also wenn ihr jetzt gegen Nordhausen spielt oder gegen Merseburg, habt ihr jetzt auch ohne Zuschauer gespielt. Ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit gab es regelmäßig in den Länderspielpausen auch Testspiele in den großen Stadien. Zum Beispiel in Dresden kann ich mich erinnern, ohne Zuschauer, sodass die Spieler das Gefühl zumindest kennen.
Ja, also ich denke, dass es jetzt kein gravierender Nachteil sein sollte. Ich glaube, wenn man auf dem Fußballplatz steht, wenn man als Trainer auf dem Fußballplatz steht, neben dem Platz und wenn das Spiel anfängt, ist man sowieso so fokussiert auf die Aktionen, auf das Spiel, dass man das teilweise auch nicht wahrnimmt. Von daher hoffe ich zumindest, so gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht so ein großer Unterschied sein dürfte. Aber natürlich ist das natürlich hilfreich, vor allem wenn man zu Hause spielt. Hat man ja bei uns gesehen, die letzten 10 Minuten nicht. Ohne die Zuschauer hätten wir dieses 1-1 niemals geschossen. Das darf man auch nicht vergessen.
Also es ist schon so, dass die Zuschauer da auch einen relativ großen Einfluss aufs Spiel haben.
Ja, absolut, absolut. Wenn man reinkommt, wenn man die ganzen roten Farben sieht, wenn man kommt, die Gesänge hört, ist das, gibt das nochmal einen Motivationsschub, das muss man ganz ehrlich sagen.
Wie würden denn, wenn jetzt noch weitere Spiele verschoben werden, wie würde das die Saison beeinflussen oder auch deine Arbeit?
Ja gut, man spielt, man trainiert und man steht morgens auf für den Spieltag. Wenn man irgendwann mal natürlich nicht weiß, wann es weitergeht, ist es natürlich immer mal extrem schwierig, die Motivation hochzuhalten, vor allem den Spielern oder uns selbst, einfach diese Motivationsausdauer, die hochzuhalten, um halt sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, weil das wird natürlich eine ganz große Herausforderung für uns alle sein. Vielleicht kann man jetzt sagen, wir bereiten uns auf Zwickau vor und dann ist man motiviert, aber wenn dann das ausfällt und danach die Woche, kann man vielleicht wieder sagen, auf den nächsten Gegner, aber wenn es immer wieder passiert, dass man es doch absagen muss, dann wird es irgendwann unglaubwürdig und deswegen wird es, umso mehr Spieler es werden, umso schwieriger für uns.
Okay. Nun habt ihr gegen Ingolstadt in der 92. Minute den Ausgleich geschossen und steht deshalb nicht auf einem Abstiegsplatz. Im Nachhinein noch mehr erleichtert, dass das so geklappt hat, mit allen Unabwägbarkeiten, die jetzt vielleicht kommen könnten?
Ja, es war unfassbar wichtig für die Moral, für die Stimmung im Verein, in der Stadt. Das merkt man ja halt die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, dass wir wirklich da noch alles gegeben haben, um diesen Punkt mitzunehmen. Und es ist immer, immer schön, wenn man, wie gesagt, es ist kein schöner Anblick, wenn man auf die Tabelle gucken würde und man würde auf einem Abstiegsplatz stehen. Und deswegen war das extrem wichtig für uns, dieses Tor zu erzielen und diese Erlösung zu haben. Zumindest tabellarisch war das für uns extrem wichtig, aber auch für den Kopf halt eben, dass wir in der Lage sind gegen ein Top-Team, muss man ja sagen, in der Liga 90 Minuten lang, davon 70 Minuten lang das Spiel zu beherrschen und dann noch in der 92. ein Tor zu erzielen. Das zeigt halt eben, dass die Mannschaft Moral hat.
Hat so ein Einzelergebnis, so ein spätes Tor, so ein Punktgewinn tatsächlich Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein einer Mannschaft?
Ja. Wenn man mal das zeigt ein, dass man im Fußball das nie aufgeben sollte. Erst wenn der Schiri abpfeift, dann ist es erst Spiel zu Ende. Und das zeigt halt in dieser Situation, das hatten wir in Asbach zum Beispiel nicht gehabt. Ja, da haben wir nach dem 0-1 oder wo wir 1-0 kassiert haben, hatten wir nicht das Gefühl, dass wir noch ein Tor erzielen können. Und hier hat die Mannschaft bewiesen und das tut auch der Mannschaft gut, uns als Trainerteam und den Fans. Ich glaube, das ist einfach, das zeigt, dass wir auch beim nächsten Spiel, wenn wir mal einen Rückschlag kriegen sollten, wenn wir jemanden 1-0 zukriegen sollten oder wenn der Gegner mal besser sein sollte, dass wir immer in der Lage sind, ein Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden.
Nun bist du seit ein bisschen über 2 Wochen beim HFC. So, dann letzte Woche war ein Psychologe beim Training, ihr habt Leistungsdiagnostik gemacht, es wurden Athletiktrainer auch dazugenommen. In welchem Zustand hast du die Mannschaft vorgefunden, als du hier angefangen hast?
Ja, es ist jeder Trainer, jedes Trainerstaff hat seine eigene Art von Fußball zu spielen und achtet auf andere Faktoren. Für mich, es ging nicht darum, um halt über den Fitnesszustand von den Spielern zu urteilen oder was vorher gemacht worden ist. Ich brauche halt einen Fitnesszustand, ich brauche Werte für die Art von Fußball, die wir spielen wollen. Brauchen wir Werte, brauchen wir bestimmte Voraussetzungen. Unser Spiel läuft, also beinhaltet sehr viele intensive Sprints, unser Spiel beinhaltet sehr viele Zweikampfsituationen. Wir haben viele Aktionen im Spiel und wir agieren sehr oft und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass wir diese Werte auch im Training anwenden können und auch diese Training anhand dieser Werte und Trainingssteuerung gestalten können, wann und wo und wie wir das anwenden. Deswegen war es für uns extrem wichtig, ein paar Werte zu haben. Spieler wie Marcel Hilsner, die unfassbare Qualitäten haben, vor 2 Jahren einen unfassbaren Saison gespielt hat in Rostock, dass wir die dahin bekommen wieder, dass sie diese Leistung vor uns abrufen können. Und darum ging es bei den Werten.
Okay, und die haben dann ergeben, die Mannschaft ist generell fit und bereit für diese Art Fußball, die du spielen lassen möchtest.
Ja, wir können auf jeden Fall, wir haben die Grundlagen sind gelegt, wir konnten vor allem, deswegen ist auch vielleicht die Pause gar nicht mal so schlecht, wir konnten jetzt vor allem die letzten 2 Tage sehr intensiv in dem Bereich arbeiten und wir sind auf einem sehr guten Weg.
Mhm. Erzähl uns mehr über die Art, wie du Fußball spielen lassen möchtest beim Halleschen FC.
Ja, in erster Linie bin ich ein ungeduldiger Mensch. Also ich bin ein Trainer, der könnte sich nicht 90 Minuten auf der Bank hinsetzen und mit 2 Fünfernketten aufstellen und warten quasi bis der Gegner einen Fehler macht. Also ich bin ein Trainertyp, der gerne vorne drauf geht und den Gegner zu Fehlern zwingt, den Gegner mit sehr viel Stress unter Druck setzt, selbst das Spiel kontrolliert, aber auch vor allem, was uns wichtig ist, dass die Zuschauer halt eben erkennen, okay, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die hat einen klaren Plan, die versucht, den umzusetzen und in der Woche wurde gearbeitet. Das ist das Wichtigste, dass wir halt den Leuten zeigen, dass wir arbeiten, aber das Spiel ist sehr intensiv, das hat man gegen Ingolstadt gesehen, deswegen war ich auch enttäuscht halt eben gegen Groß-Rasbach, auch wenn ich nur 2 Tage da war, das habe ich aber natürlich auch der Mannschaft Grund gegeben, dass wir einfach mehr Intensität in unsere Spiele bringen sollen. Wir brauchen es geht auch sehr viel über Mentalität. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Verlierer. Also ich kann überhaupt nicht verlieren, auch beim Trainingsspiel und daran müssen sich alle gewöhnen. Auch teilweise bin ich dann halt eben für den Schiedsrichter unangenehm halt eben, weil ich halt eben wirklich an außen alles dafür tun möchte, dass ich meine Mannschaft zum Sieg führe. Aber generell geht es darum, mit sehr viel Tempo Fußball zu spielen. Also ich habe einfach, ich habe Schwäche für schnelle Spieler. Ich möchte unbedingt sehr viel Tempo bei meiner Mannschaft haben. Ich möchte sehr viel über Umschaltmomente kommen. Aber ich möchte auch zu jeder Phase des Spiels einen klaren Plan haben.
Mhm. Das klingt sehr viel nach dem, was Thorsten Ziegner hier auch 1,5 Jahre lang vorgelebt hat und wie die Mannschaft über einen Großteil der Zeit auch aufgetreten ist. Nun hat sie das gegen Ingolstadt wieder gezeigt. Was war denn jetzt eigentlich das Problem in den Wochen davor?
Ja gut, ich urteile mich oder ich urteile nie über meinen Vorgänger oder über die
Art, nicht über den Fußball. Vorgänger, aber so was die Mannschaft gezeigt hat oder was
also ich glaub, passiert ist. Ich glaube, das Wichtigste in dieser Phase ist, dass man sehr einfach im Fußball spielt, dass die Jungs alle klare Aufgaben haben, klare Position bekommen und jeder seine Aufgabe erfüllen muss. Das ist das Wichtigste und dass man wirklich sehr, sehr einfach Fußball spielen muss, dass man nicht das Ganze verkomplizieren sollte, man gucken sollte, dass man eine klare Struktur hat in bestimmten Bereichen, bestimmten Zonen besetzen sollte, dass jeder weiß, was zu tun ist und klare Aufgabeverteilung und das war für uns gegen Ingolstadt vor allem wichtig. Wir haben die Zonen besetzt, wir haben die mit dem Ball, wir haben gegen den Ball Zonen auch besetzt, wo wir Ingolstadt nicht reinspielen lassen wollten. Wir haben eine klare Struktur mit dem Ball und das hat der Mannschaft hat dem gut getan. Die Mannschaft hat das sehr gut aufgenommen. Wir haben die Testspiele dafür genommen, um halt den Mannschaft das auch zu bestätigen, warum das Beste ist für die Mannschaft. Wir haben das System, wir haben im 4-3-3 gespielt oder mit Ball im Ballbesitz im 4-1-4-1. Das war nochmal eine andere Idee von Fußball, das davor gespielt worden ist. Und das hat eben der Mannschaft gut getan. Aber das Wichtigste ist, dass wir sehr, sehr einfach Fußball spielen und hat mental auf dem Platz 90 Minuten lang Gas geben.
Ist dieses 4-3-3, 4-1-4-1 auch die Wunschformation, wie du künftig spielen lassen möchtest?
Ja, also ich habe das schon die Jahre vorher gespielt. Ich habe da halt dem, wie gesagt, beziehungsweise wir als Trainerteam haben eine klare Idee von Fußball. Wir wollen mit sehr schnellen Außen spielen. Wir wollen mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielen. Und wir haben eine halt dem gerne mit dem System sehr viel über Flügel zu kommen, halt eben die letzten Jahre vor uns entdeckt. Und vor uns ist das eigentlich das System, wo wir am besten den Gegner sehr, sehr viel unter Druck setzen können, wenn wir mit 3 Leuten anlaufen vorne. Um die Viererkette unter Druck zu setzen.
Hat der HFC auch die Spieler dafür, dass du dieses System tatsächlich dauerhaft spielen lassen kannst?
Ja, haben sie. Natürlich gibt es immer zwei, drei Positionen, die man vielleicht anders bekleiden würde, aber der Kader von HFC gibt schon einiges her. Und deswegen haben wir uns als Trainer auch dafür entschieden, diese Mannschaft zu übernehmen. Die ist sehr facettenreich. Der Kader hat die Qualität, mehrere Systeme spielen zu können. Das war uns als Trainer sehr, sehr wichtig. Und sie haben auch die Qualität dafür, es schnell umzusetzen. Das haben wir halt was uns beeindruckt hat in Form gegen Ingolstadt, ist dieses Tempo, was sie mitgehen, diese Lernfähigkeit, diese Bereitschaft, sehr schnell zu lernen und die Qualität, etwas zu lernen. Das ist auch eine sehr hohe Qualität, eine sehr hohe Eigenschaft dieser Truppe. Und ja.
Okay. Die Mannschaft, wir hatten es jetzt schon gesagt, wurde von deinem Vorgänger zusammengestellt und sie war eben auch sehr verbunden. Das hat jetzt auch gezeigt, als kurz vor dem Trainerwechsel, als ich die Mannschaft da nochmal positionierte und in der Woche nach der Niederlage gegen Bayern da eben auch zur Vorstandssitzung gegangen ist und sich für den Trainer ausgesprochen ist. Also das war eine Ziegner-Mannschaft. Ist es schon eine Atalan-Mannschaft oder wann wird das eine Atalan-Mannschaft?
Also das zeigt ja den Charakter der Mannschaft, dass sie sich so sehr für andere einsetzen. Also für mich ist sie schon, ich bin so Atalan-Mannschaft. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Ich fühle mich, muss ich ganz ehrlich sagen, es war selten so, dass ich mich so schnell bei einer Mannschaft wohlgefühlt habe. Dazu gehört natürlich auch die Mannschaft, die mich sehr gut aufgenommen hat. Wir sind wirklich, ich habe schon das Gefühl, dass ich schon sehr, sehr lange mit denen arbeite. Also wenn man auf dem Trainingsplatz sich auch immer wieder paar Witze miteinander macht, man lacht miteinander, hat man schon das Gefühl, dass man schon sehr, sehr lange dabei ist. Also die Mannschaft ist einfach unfassbar. Hat einen sehr, sehr guten Charakter.
Okay. Lass uns noch ein bisschen über das Spiel gegen Ingolstadt sprechen. Ich fand, das war der HFC aus der Vorsaison. Das war auch eine Mannschaft, also die ein bisschen aus No-Names zusammengestellt wurde und die genau das verkörpert hat, was du gesagt hast, eben früh pressen, dem Gegner Stress machen, gute Umschaltmomente, darüber das Spiel bestimmen, dadurch auch viele Chancen gewinnen, die schon, ich sag mal, in relativer Strafraumnähe entstehen. So dann in Basti Mai, der ja letzte Saison mal im Mittelfeld gespielt hat, im Sturm, in der Abwehr, jetzt war er wieder als Achter aufgeboten. Und dann Matthias Fetsch vorn ebenso als der Zielspieler, der den Ball festmacht und irgendwie auch weiterverteilt und idealerweise dann auch Tore schießt. Das hat jetzt in dem Fall nicht geklappt, aber ich fand eben, das war, naja, der HFC des Vorjahres. So, war das jetzt auch tatsächlich so die Maßnahme? Du hast es gesagt, sich wieder auf dieses Einfache erstmal zu besinnen und zu sagen, okay, das ist eben das, was wir können, und die Weiterentwicklung, die es zwischendurch in diesem Jahr gab, dann erstmal zurückzudenken, sondern erstmal wieder das Einfache, Einfachere zu spielen.
Also uns ging es gar nicht darum, über die Vergangenheit zu reden oder nachzudenken. Wir sind als Trainer hierher geholt worden oder sind hierher gekommen mit unserer eigenen Idee von Fußball. Und das Wichtigste war einfach, ein System zu entdecken, was den Charakter und den Fähigkeiten der Spieler entspricht. Und darauf wurde dieses System oder diese Art von Fußballspielen gekennzeichnet und auch gespielt gegen Ingolstadt. Wir haben die bestimmten, haben gesagt, wir haben ein System halt im Vorhang, wir haben uns die Charaktere angeguckt, was viel, viel wichtiger ist, die momentane Verfassung der Spieler, weil es nützt nichts zu sagen, ich will jetzt unbedingt mit zwei Stürmern spielen, aber du hast momentan keine zwei Stürmer, die einer Topform sind. Aber es nützt auch nichts zu sagen, ich möchte mit einer Spitze spielen, aber du hast zwei Stürmer, die momentan eine unfassbare Verfassung haben. Und darauf legen wir halt uns nicht fest, was das System angeht. Die Spieler bestimmen das System. Die Form, die sie haben, die Trainingsform, die sie uns anbieten, die Mentalität, die sie uns anbieten, daraufhin haben wir dieses System genommen und haben die Charaktere dafür genommen und haben die Fähigkeiten der Spieler dazu gerechnet und haben erkannt, dass wir halt eben für dieses Spiel, für diesen Gegner, diese Charaktere, diese Mentalität, diese Eigenschaften und diese Fähigkeiten brauchen. Und darauf haben wir sie aufgestellt und haben halt eben dann gesagt, dass wir bei außen nach dem Tempo brauchen. Deswegen hat ein Hansch gespielt auf der Position, was nicht bedeutet, dass es gegen Hilsner war in der Situation, sondern wir wollten halt den Tiefenläufer haben auf den Positionen, wenn wir den Ball erobern, dass wir schneller hinter der Kette von Ingolstadt kommen. Und das war halt dem Hansch. Das kann sich in der nächsten Woche wieder ändern. Und deswegen ist es für uns einfach die klare Formel, das, was die Spieler uns anbieten, welche Fähigkeiten und plus, was viel wichtiger ist, die, wer ist in der Lage, diese Fähigkeiten auf den Platz zu bringen. Und dann wird das System entschieden.
Okay. Dein Co-Trainer hast du mitgebracht, Joe Laumann heißt er, ne?
Ja.
Was ist er für ein Typ und warum begleitet er dich jetzt auf all deinen Stationen bisher?
Ja, er ist damals, er hat unter mir trainiert noch. Ich war Trainer und er war Spieler und wir haben uns mal sehr oft über Fußball ausgetauscht. Dann habe ich damals als Co-Trainer mitgenommen. Ja, es ist immer wichtig, ein Vertrauen zu haben im Verein. Ich glaube, das ist überall, das sieht man ja auch. Jeder Trainer wünscht sich einen Form, wenn man eine neue Stadt zieht oder wenn man eine neue Umgebung hat, dass man zumindest jemand hat, der weiß, wie man tickt. Und wenn man ich entscheide nie etwas alleine. Ich entscheide das immer im Team, mit dem Torwarttrainer, mit dem Co-Trainer, mit der sportlichen Führung. Wir entscheiden immer alle gemeinsam. Und dann ist es extrem wichtig, dass du zumindest vor allem auch genau wie die Wechsel auf dem Platz, dass du jemand hast, der weiß, was für Gedanken du hast und die sie auch mit dir teilt. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich jemanden wie ihn mitnehme. Wir kennen uns, wir sind mittlerweile auch privat befreundet. Wir ticken über Fußball gleich und wir haben halt in den letzten Jahren sehr, sehr viele Spiele analysiert gemeinsam, so dass wir wirklich keine großen Diskrepanzen haben, um ein Spiel zu analysieren. Das heißt, wir sitzen auf der Bank, wir sagen, okay, wir brauchen jetzt einen anderen Charakter auf dem Platz und dann wissen wir sofort, was der andere denkt. Und das Allerwichtigste ist für mich immer, ein Co-Trainer muss mal loyal sein. Das ist extrem wichtig in der jetzigen Zeit. Und wenn man einen Vertrauten hat, wie man seit Jahren kennt, dann ist das schon mal gegeben.
Hat dieses Vorgehen auch Nachteile? Also viele Trainer machen das ja aus den besagten Gründen, dass sie eben ihren Co-Trainer mitnehmen, weil sie sagen, Vertrauensperson und der Austausch stimmt und man kennt sich über die Jahre. Kann das auch Nachteile haben, wenn man da immer jemanden mitbringt?
Nachteile eher weniger. Das Einzige ist, ab und zu tut das auch mal ist es mal nicht schlecht, mal neue Ideen mitzubekommen, dass mal ein neuer Co-Trainer kommt. Das heißt, wenn er mal neue Ideen vielleicht bringt er mal andere Attribute rein in die Ideen, die du hast. Das kann sich irgendwann fest verfahren. Deswegen sollte es mal ab und zu mal auch mal vielleicht andere Ideen. Aber dafür haben wir ja, deswegen war es mir extrem wichtig, dass ich Marin Ungar dabei habe als Torwarttrainer. Das stand nie zur Diskussion. Den wollten wir unbedingt dabei haben. Alle anderen auch. Wie gesagt, auch die Physios, die Teammanager, dass sie alle dabei bleiben, dass sie aus dem Verein bleiben. Das war mir extrem wichtig, damit wir auch wirklich jemanden haben, der den Verein sehr gut kennt. Deswegen hat das gepasst. Also ich würde niemals zu einem Verein gehen und sagen, so, ich würde jetzt alles austauschen. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass es gut geht. Ja, und deswegen war es wichtig, dass ich zumindest einen mitnehme, den ich kenne und der Rest vom Verein ist.
Wie geht es denn mit Michael Himisch weiter? Gibt es da schon eine Entscheidung?
Nee, das weiß ich nicht. Das hat der Verein. Wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt. Er war sehr offen. Das wird er mit dem Verein klären. Da habe ich keine Handhabe.
Okay, ich habe das letzte Spiel nur im Fernsehen gesehen, da ist er mir nicht aufgefallen. Er war aber mit da, gegen Ingolstadt.
Nee, der war nicht da.
Okay, das heißt, er ist momentan beurlaubt oder wie ist da?
Kann ich nicht sagen. Ich weiß, das hat der Verein mit ihm gesprochen, dass da
ja.
Möchte man nicht zu äußern.
Okay, da hätte ja sein können, dass ihr auch einfach miteinander gesprochen habt und festgestellt habt, okay, das passt und wir können uns eine Zusammenarbeit vorstellen, aber...
Ja gut, wie gesagt, die haben sehr gute Arbeit geleistet, wir haben uns kennengelernt, ich fand ihn immer wirklich, also was heißt immer, die haben super Arbeit hier geleistet, wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt, aber im Endeffekt hat man das ihnen komplett überlassen, also ich auch, also ich hatte kein Problem damit gehabt, mit ihnen zu arbeiten auch, aber es hat man ihnen überlassen, ich weiß nicht, was dabei rumgekommen ist.
Okay, aber wenn er jetzt aktuell nicht dabei ist, dann laufen vielleicht die Gespräche noch gut. Müssen wir nochmal nachfragen, Basti May? Die Vielseitigkeit habe ich vorhin schon angesprochen. Wo wird er denn künftig bei dir spielen?
Vielleicht stellen wir ihn auch mal ins Tor, damit er mal ein paar Bälle da erhält. Aber Basti ist halt dem für mich extrem wichtig, ein wichtiger Ansprechpartner. Er ist halt dem als Mensch, als Führungsspieler, als Typ ist er mir einfach unheimlich wichtig. Wir haben, ich glaube, selten so einen Kapitän gab, wo man sich auf Anhieb so gut versteht. Wir haben uns sofort super verstanden, haben sofort das Gespräch miteinander gesucht und er ist für mich auch auf dem Platz. Seine Meinung ist mir extrem wichtig und er ist auch extrem objektiv. Also das merkt man ihn an, das ist nicht selbstverständlich in der Situation. Was mich einfach beeindruckt hat, also er hat auch kein Problem damit zu sagen, Hauptsache diesem Verein, wir schaffen den Erfolg. Und wenn sein muss, stellt er sich ins Tor. Und wenn sein muss, ist er nicht mal im Kader. Und das meint er vollkommen ernst. Er liebt das und das hat mich halt beeindruckt. Und vor allem seine Spielintelligenz. Der weiß wirklich, der beschäftigt sich mit dem Spiel, der beschäftigt sich mit dem Gegner. Der weiß, was man von ihm verlangt ist und ist auch bereit, wirklich alles dafür zu tun.
Nun hast du ihn den Kapitän genannt. Formell ist ja, zumindest war es bisher so kommuniziert, Jan Washausen Kapitän. Der war jetzt noch nicht da, weil er verletzt war, solange wie du hier bist. Planst du da eine Änderung oder wird diese Konstellation erstmal so bleiben?
Die Konstellation wird jetzt erstmal so bleiben. Wie gesagt, wenn Jan wieder fit ist, dann wird man sich natürlich mit der Situation beschäftigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt damit, weil für mich ein Kapitän heißt nicht, dass er die Binde trägt, sondern ein Kapitän einfach, der in der jetzigen Situation mir zur Seite steht und auf dem Platz einfach mein Ansprechpartner ist. Und wir wünschen uns alle, dass Jan wieder zurückkommt, weil Jan unfassbar wichtig fürs Team ist. Aber ich habe das schon am Anfang schon gesagt, ich bin ein Trainer, der sich sehr gerne mit Sachen beschäftigt, die jetzt momentan vorhanden sind und mit einem Konjunktiv eigentlich sehr wenig sich beschäftigt. Deswegen, wir wissen nicht, wann Jan wiederkommt. Und wie gesagt, wir hoffen so schnell wie möglich, aber Stand jetzt ist es Basti und deswegen ist das mein Ansprechpartner.
Mhm. Du hast gesagt, du würdest ihn auch ins Tor stellen und gerade das Torwart-Thema ist eins, was die Fans zumindest in den sozialen Medien, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast, Bartkurvenversteher, sehr beschäftigt und wo sehr viel drüber diskutiert wird, weil die Torhüterleistungen in den letzten Wochen und Monaten natürlich jetzt auch alles andere als überragend waren. Wie ist der Stand bei den Torhütern? Welchen Eindruck hast du von ihnen und bleibt Kai Eisele auch in den nächsten Wochen die Nummer 1?
Also erstmal müssen wir uns glücklich schätzen. Wir haben zwei sehr gute Torhüter. Beide sind wirklich gut. Tom macht einen unfassbar guten Eindruck. Deswegen, das merkt man im Training. Unsere Trainingsqualität ist sehr hoch. Es war eine Situation oder beziehungsweise eine Entscheidung. Ich bin mittwochabends angekommen und habe Mittwoch das erste Training geleitet und wir mussten schon Donnerstag oder Freitag Richtung Aspach fahren. Deswegen konnte ich es gar nicht bewerten. Es war einfach eine Situation, wo ich aus dem Bauch heraus entschieden einfach habe, wo ich gesagt habe, okay, es ist jetzt wichtig, dass wir Ruhe auf der Position bekommen. Und ich weiß halt bei Kai Eisele, dass er letztes Jahr eine unfassbar gute Saison hatte. Und dann war das für uns als Trainer, wie gesagt, haben, okay, bei Tom wissen wir noch nicht. Wir wissen, dass er sehr talentiert ist und auch ein sehr, sehr guter Torwart ist. Aber ich kann es gar nicht bewerten halt eben. Jetzt nach 2-3 Wochen kann man es eher bewerten, welche Qualitäten Tom hat. Und dann haben wir gesagt, wir würden es erstmal am besten machen, wenn wir erstmal ein Torwart dahin stellen, wo wir zumindest wissen, er hat das schon mal nachgewiesen, dass er diese Liga spielen kann. Und das hat er letztes Jahr. Und dieses Vertrauen hat er von uns bekommen. Und das gilt aber nicht für die ganze Saison. Das weiß er auch und das weiß auch Tom. Deswegen gucken wir uns die nächsten Wochen mal an und dann entscheiden dann wieder.
Mhm. Du hast gesagt, dass du sehr lange gewartet hast oder andersrum, das hat der Kollege Christian Wozniak vor 2 Wochen hier im Podcast auch erzählt, bei dem ich mich ja schon mal ein bisschen informiert hatte und auch unsere Hörerinnen und Hörer, was du für ein Typ bist. Du hast sehr lange gewartet, nach Bochum, bis du wieder ein anderes Angebot außer Lotte angenommen hast. Warum?
Ich habe 3 Kinder zu Hause. Ich habe meine komplette Familie wohnt da, wo ich wohne. Meine Brüder, meine Geschwister, die wohnen alle dort. Wir haben ein enorm, enorm gutes Verhältnis zueinander. Also wir unterstützen uns, wo es geht. Ich habe sehr früh, mein Vater hat den verloren. Deswegen ist die Situation, auch diese Verbindung miteinander sehr, sehr groß. Und die emotionale Bindung war halt eben sehr hoch. Und für mich war es immer klar, wenn ich wegziehe, muss es ein Verein sein, wo ich mir zumindest vom Gefühl her sicher war. Und ich muss auch ehrlicherweise dazu zugeben, das mache ich jetzt, glaube ich, hier zum ersten Mal, ich habe sehr ungern darüber geredet, über Situationen in Bochum, und die hatte mich schon geprägt. Also negativ würde ich schon sagen. Also es war eine Situation, wo es menschlich überhaupt nicht gepasst hat, einfach, wo ich wirklich ein nach Hause gefahren bist und nicht den Spaß hatte, eigentlich auch während der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe. Und dann habe ich einfach für mich ist die Situation gekommen, dass einfach ich einfach von dieser Situation mich erstmal nicht erholen wollte, aber zumindest nachdenken wollte, reflektieren wollte, warum es so gekommen ist, was ich falsch gemacht habe, was man hätte ändern können, meine Spiele, all das. Aber es hatte mich schon geprägt, diese Phase, diese 3 Monate menschlich, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich wirklich hier zum neuen Verein gehen, muss das schon stimmen. Das Menschliche, das ist das Wichtigste, dass man sich sehr wohl fühlt. Mit der sportlichen Führung, mit der Umgebung, das war mir extrem wichtig. Und dann kam die Situation einfach, dass wir ein Haus gekauft hatten, was wir komplett umgebaut haben, also quasi ein neues Haus gebaut haben, meine Frau hochschwanger war. Und dann kamen natürlich immer wieder Anfragen, wo ich dann gesagt habe, okay, es passt einfach nicht. Ja, es passt einfach vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her nicht. Und zweitens ist das halt eben, ich kann jetzt nicht meine Frau alleine lassen, die hochschwanger ist und gerade ein Haus baut. Deswegen habe ich sehr, sehr lange gewartet und habe auch immer wieder gesagt, okay, wenn ich wegziehe, meine Familie hier lasse, muss es wirklich passen. Und dann war das irgendwann so, dass ich gesagt habe, für mich ist nicht die Liga entscheidend, für mich war es immer, wie gesagt, der Verein entscheidend. Und dann kam es irgendwann mal, das aus Lotte, da habe ich auch gesagt, es ist kein Problem, wenn ich wieder das aufbauen kann, wieder, ich kann bei meiner Familie, ich kann meine Kinder abends ins Bett bringen und das ist ein Verein, den ich kenne, wo ich mich wohlfühlen kann, bin ich dort zurückgegangen. Deswegen war für mich einfach ausschlaggebend, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe damit nicht gerechnet zu wechseln. Es war wirklich ausschlaggebend, das Gespräch mit Jens Rauschenbach und mit Ralf Heskamp. Wir haben uns unfassbar, die haben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, sehr gutes Bauchgefühl gegeben. Und das war das erste Gespräch. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, wo man wirklich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, da lohnt es sich mal, die Kinder alleine zu Hause zu lassen und die Familie alleine zu Hause zu lassen und dorthin zu ziehen.
Du kanntest die Verantwortlichen aber vorher nicht?
Nein, wir hatten, wie gesagt, es war auch eines der Anfragen vor 2 Jahren. Ich glaube, es war vor 2 Jahren, ja. Kurz bevor Thorsten Ziegner war, hatten die in Kontakt zu mir aufgenommen. Und das war ja diese Phase, wo ich gesagt habe, das war kurz nach Bochum, wo ich gesagt habe, nein, ich bin momentan nicht bereit, dafür eine Aufgabe anzunehmen. Da hat es leider nicht, hat zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert, aber es hat ihm gezeigt, dass ich doch sehr viel mit Trainer beschäftigen und auch eine klare Idee und sehr viel von mir halten. Und dann hatten wir keinen Kontakt. Wir haben uns irgendwann mal natürlich, wenn man die Spiele anguckt, habe ich immer den Ralf getroffen. Ich glaube, das war ein Spiel in Meppen. Ich weiß nicht, gegen wen das war, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Da habe ich zugeguckt, da war er auch dort. Und dort haben wir uns natürlich ausgetauscht, aber es war nie so, dass wir uns über Halle unterhalten, ob es Trainer wäre.
Und nun hast du ja aber trotzdem gesagt auf deiner Antrittspressekonferenz, dass du den HFC verfolgt hast. Hier im Gespräch kam es jetzt auch raus, wenn du erzählst, wie Kai Eisele letzte Saison gespielt hat und wie du ihn auf dem Schirm hattest. Und dann hast du auf der Pressekonferenz gesagt, du bist auf den HFC aufmerksam geworden, weil er sehr attraktiv gespielt hat. Wie intensiv hast du denn den HFC tatsächlich verfolgt jetzt im letzten Jahr oder so?
Ich habe das, also wie gesagt, als Trainer ist das die Aufgabe. Das ist meine Auffassung von diesem Job, dass man sich mit jeder Mannschaft beschäftigt, in der dritten Liga, auch in der zweiten Liga, dass man sie beschäftigt und sich halt mal auch voneinander lernt. Und das war halt dem für mich, was vom HFC einfach so positiv war. Mich hat es halt imponiert, diese Entwicklung ohne groß drumherum zu gehen. Also wenn man zum Beispiel andere Vereine sieht, das Erste, was sie machen, sagen, wir wollen jetzt aufsteigen, wir müssen aufsteigen und wir werden jetzt den Spieler holen, wir werden das machen und dann gibt es nur Versprechungen, Versprechungen, Versprechungen. Und es wird einfach medial so viel erzählt, dass irgendwann das Sportliche gar nicht hinterherkommt und am Ende funktioniert es nicht. Und für mich hat es imponiert, dass der Hallesche FC sich im Hintergrund gehalten hat, sehr dezent sich geäußert hat, sehr professionell gearbeitet hat. Man jetzt nicht angefangen hat, irgendwelche ganz verrückten Transfers zu tätigen, irgendwelche Spieler zu hier hinzuholen, die einfach total überteuert sind, die total irgendwie Vergangenheit irgendwie was geleistet haben, sondern einfach man sich mit der Situation beschäftigt hat und einfach weiterhin seinen Weg verfolgt hat, peu à peu von Saison zu Saison, von Monat zu Monat sich zu entwickeln. Das hat mich einfach imponiert und auch natürlich, die Spieler kenne ich natürlich alle. 4, 5 von denen wollte ich selber vor 2 Jahren nach Lotte holen. Und Patrick Göbel habe ich 2 Jahre lang versucht nach Lotte zu holen. Niedfeld habe ich immer wieder versucht nach Lotte und Fetsch wollten wir nach Lotte holen. Auch in Bochum waren 2, 3 Jungs, die wir sehr interessant fanden. Es war immer so, dass es Spieler hier gegeben hat, die man gerne trainiert hätte.
Okay, und dieser positive Eindruck vom HFC hat sich jetzt auch bestätigt in den ersten Tagen?
Ja, absolut. Also wir fühlen uns extrem wohl in der Kabine, außerhalb der Kabine. Das Trainerteam macht sehr viel Spaß, sind sehr, sehr loyal. Sie arbeiten sehr eng mit uns zusammen. Und ja, das Team auch. Es macht einfach sehr viel Spaß, auf dem Platz mit denen zu stehen. Mhm.
Nun hast du es erzählt, du bist das erste Mal weiter weg von deiner Familie, hast eben eine Position hier auch angenommen. So, gehen wir jetzt mal davon aus, der Klassenerhalt klappt in dieser Saison. Und dann geht es nächste Saison weiter. Zieht die Familie mit her?
Das wird sich spontan entscheiden. Wie gesagt, das ist im Fußball ist alles spontan. Also ich glaube, dass man in diesem Geschäft von Woche zu Woche denken sollte. Und das habe ich gelernt, auch in Bochum. Deswegen, ich kann es mir vorstellen, weil die Stadt wirklich sehr schön ist und auch die Leute sehr höflich sind, sehr, sehr freundlich sind. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen.
Hm. Hast du schon einen Plan, wie der HFC in der neuen Saison aussehen soll? Und bist du auch in die Kaderplanung irgendwie mit einbezogen?
Ja, absolut. Wir sind da wirklich in Gesprächen. Ralf, also die sportliche Führung und ich tauschen uns. Und Björn hat eben unser Chefscout. Wir tauschen täglich, also stündlich schon aus. Und wir haben alle eine klare Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Wir haben klare Idee, wie wir die Struktur gestalten wollen vom Kader her. Und wir sind überzeugt von der Idee, wenn wir das umsetzen können, dass wir nächstes Jahr wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Runde spielen können.
Wie sehr wird sich die Mannschaft verändern? Wir müssen jetzt nicht über einzelne Spieler sprechen oder über Namen, die vielleicht kommen, aber so vom Gefühl her, werden wir nächste Saison von 24 Spielern 18 noch hier sehen oder eher 12 oder wird es einen richtig großen Umbruch geben unter dir? Also wie wird sich der HFC verändern im kommenden Jahr?
Also in erster Linie geht es darum, um den bestehenden Kader zu strukturieren und zu gucken, wer von denen bleiben will, wer nicht bleiben will, weil das ist das Wichtigste. Und daran wird man sehen, halt, je nachdem, welcher Spieler, wen wir halten können, wen wir nicht halten können. Und dann wird sich sehen, wie groß Veränderungen geben wird. Es wird auf jeden Fall Veränderungen geben, weil wir halt eben allein schon von der Art und Weise Fußball spielen wollen, da ein paar Fähigkeiten uns fehlen halt im Kader, die wir dazu holen wollen.
Welcher zum Beispiel?
Tempo. Mhm. Also uns fehlt halt eben generell, wollen wir mehr Tempo in unserem Kader bekommen. Wir wollen halt eben mehr Spieler haben, die noch mehr in die Tiefe laufen, Tiefengänge haben, Tiefenläufe haben. Wir brauchen noch mehr Spieler, vielleicht auch im Zentrum halt eben, die andere Attribute mitbringen als die jetzigen, dass wir halt eben noch facettenreicher sind.
Okay. Und du sagst aber auch, mit dem aktuellen Kader sind viele dabei, die du auch gerne halten würdest. Das sind ja doch 10 Verträge oder sowas, die auslaufen.
Ja, klar. Wir haben, es ist nicht so, dass wir hinkommen und sagen, nee, wir haben schon, wir dürfen eins nicht vergessen, das ist das Wichtigste, dass in den letzten 2 Jahren auch vieles richtig gemacht worden ist und das dürfen wir jetzt nicht sofort alles ja, aus den Augen verlieren und sofort sagen, komplett Neuanfang machen, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Aber wie gesagt, es hängt ja auch von den Spielern ab. Vielleicht die Spieler sind auch, die haben gute Leistungen gebracht und jeder weiß, dass das Halle jetzt auch nicht der Verein ist, der die besten Gelder zahlt und deswegen müssen wir gucken, wer bleibt und wer nicht bleibt.
Mhm. Und die Familie wäre da auch mit einverstanden, wenn der Papa in Halle bleibt und die Familie zu Hause in Senden bleibt, oder?
Ja, Stand jetzt geht's ganz gut. Wie gesagt, wir sehen uns einmal in der Woche. Ich fahre da immer, die Fahrt hin ist jetzt, die Strecke ist ganz gut, die Bahn ist frei. Das heißt, um 3 Stunden bin ich immer dort. Bisher verkraftet es ganz gut. Solange man, immer wenn man zurückkommt, ein Geschenk mitbringt.
Das geht auf Sicht auch ins Geld und vor allem irgendwie, irgendwann sind die Regale zu Hause auch voll, oder?
Ja, irgendwann wird es voll, aber bis dahin hoffen wir, dass wir zumindest etwas hier, vielleicht auch mal die hier hinkommen.
Alles klar. Ismail, du bist der erste westdeutsche Trainer in der Geschichte des HFC und du bist der erste mit türkischer Abstammung. Und nun gab es nach der Bekanntgabe einige ziemlich auch hässliche Kommentare auf unserer Seite. Die haben wir natürlich nicht freigegeben. Ja, Rassismus, ist dir das in deiner Trainer- oder Spielerkarriere schon irgendwie öfter begegnet?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit der Thematik nie beschäftigt habe, dass ich, ja, ich habe das erst erfahren, als ich hier Trainer wurde, hat mir irgendwann mal jemand gesagt, dass ich der erste Trainer bin, der aus dem Westen kommt. Das war mir erstmal neu und das Zweite, was mir neu war, dass es doch immer noch Unterschiede zwischen Westen und Osten gibt. ich hoffe nicht, dass wir irgendwann mal so weit kommen, dass es Unterschiede zwischen Osthalle und Westhalle gibt, weil dann wird es irgendwann mal zu kompliziert für mich.
Ja, gibt es tatsächlich Halle und Halle Neustadt, weil Neustadt erst in den 60ern komplett neu gebaut wurde. Ja, aber das kann man sich noch relativ leicht merken.
Ich hab einfach mir nie Gedanken über sowas gemacht, weil für mich war es immer wichtig, der Charakter eines Menschen. Ich bin hier sehr, sehr gut aufgenommen worden, auch in Halle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sehr, habe ich schon gerade anfangs erwähnt, sehr, sehr wohl gefühlt, deswegen war das für mich nie ein Thema. Und zum anderen meine Herkunft, ich bin mit Rassismus, glaube ich, schon als Kind konfrontiert worden, in dem Sinne, weil ich bin Kurde. Und in der Türkei, was viele immer vergessen, finde ich, dass es Rassismus wird immer nur auf Deutschland und Rassismus gibt's weltweit. Also auch in der Türkei, in Italien, in anderen Ländern, das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist es immer eine Situation gewesen, was ich nie verstanden habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wehre mich auch dagegen, mir Gedanken drüber zu machen, weil das ist für mich einfach kein Gedankengut. Und zum dritten Punkt, irgendwie hässliche Kommentare. Ich lese mir sowas, ehrlich gesagt, nie durch und werde es auch in Zukunft nicht machen. Ich lese mir auch keine Berichte über meine Person durch. Und jeder Mensch ist willkommen, mir ins Gesicht zu sagen, was er über meinen Charakter denkt, wenn meine Leistung zu bewerten, wenn ich schlecht ist als Trainer, wenn ich mich schlecht verhalten habe, mich zu kritisieren und mich darauf hinzuweisen, was nicht gut war, da bin ich offen, bin ich jederzeit. Und solange ein Mensch mich nicht kennt, solange ein Mensch mich nie kennengelernt hat und irgendwas bewertet, was er nicht mit eigenen Augen oder Ohren gehört hat, dann beschäftige ich mich damit nicht. Ja, ich hatte ein, zwei Erlebnisse damit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele gute Erlebnisse hier in diesem Land gehabt, als in Deutschland, dass es einfach für mich so minimal ist, dass es einfach gar nicht zur Geltung kommt. Ich habe, wie gesagt, vor einigen Monaten auch mit einem Polizisten das Problem gehabt, wo ich das Gefühl hatte, weil er aufgrund dessen Grund das gemacht hätte. Aber nochmals, ich bleibe dabei, vielleicht bin ich zu naiv für diese Gesellschaft, vielleicht bin ich mache mir keine Gedanken einfach, ich bin einfach auch in Halle, ich weiß, dass auch viele zu mir gesagt haben, wo ich hier unterschrieben habe, auf einmal, wie du gehst jetzt in den Osten, mir war das nie bewusst und ich bin wieder zurückgefahren und die wollen es, glaube ich, auch nicht wahrhaben, dass ich mich hier wohlfühle. Ich glaube, deswegen will ich einige nicht das Weltbild kaputt machen, aber ich kann nur sagen, wie gesagt, bei mir überwiegen einfach diese tollen Erlebnisse in diesem tollen Land mit diesen tollen Menschen hier. Und ich beschäftige mich nicht mit 2-3%, wenn die ein Problem haben, sondern die zu mir kommen und meinen Charakter bewerten und meine Leistung bewerten, dann alles gut.
Okay. Wir haben noch ein, zwei Fanfragen, die ich dir auch gerne noch stellen würde. Die erste kommt von Martin und geht in Richtung Lotte, mit denen du ja mal aufgestiegen bist aus der Regionalliga in die dritte Liga und im Anschluss eine sehr erfolgreiche Saison gespielt hast, vor allem im DFB-Pokal. Und Martins Frage ist jetzt, wie schafft man es denn mit einer ziemlich mittelmäßigen, mit Lotte wurde die am Ende Zwölfter in der Saison, mit einer ziemlich mittelmäßigen Drittligamannschaft im DFB-Pokal bis ins Viertelfinale?
Ich bin der Überzeugung, dass man im Fußball, deswegen bin ich Trainer geworden, deswegen macht es mir unheimlich viel Spaß, dass man mit einer sehr, sehr guten Organisation, mit einer sehr guten Mentalität und sehr hohen Motivationsausdauer gegen jede individuelle Klasse bestehen kann. Das heißt, eine sehr gute Organisation mannschaftlich kann jede individuelle Klasse besiegen. Und diese Überzeugung habe ich, deswegen ist es für mich, habe ich den Glauben dran, dass man gegen jede Mannschaft an einem bestimmten Tag gewinnen kann. Und deswegen habe ich diese Überzeugung und wir haben halt eben unfassbar viel Selbstvertrauen gehabt. Wir hatten uns so eingespielt. Das ist das halt eben, was ich am Anfang so gesagt habe. Wir haben eine klare Idee, wir brauchen Zeit, aber wir hatten halt eben unfassbar gut eingespielt. Wir hatten zwei Jahre lang zusammengearbeitet. Jeder wusste, was für den anderen zu tun ist. Und wir waren einfach ein verschworener Haufen. Also das ist das Wichtigste. Und wir haben uns alle einfach sehr wohl gefühlt, wenn wir zum Training gefahren sind. Und dann kommt sowas bei rum.
Anton würde gern wissen, wenn du dir einen Spieler von der HFC-Konkurrenz aussuchen könntest, also wahrscheinlich aus der dritten Liga, welcher wäre das?
Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Jungs, die wir haben. Ich wünsche mir einfach, dass meine Jungs, die Verletzten, Patrick Göbel, in Schilk, in ein Washausen, diese verletzten Jungs, dass sie wieder zurückkommen. Mich hat es heute einfach gefreut, dass wieder ein Toni Lindenhahn wieder auf dem Platz zu sehen, der nach seiner zweiwöchigen Verletzung, das ist das Einzige, was ich mir wünsche, dass die verletzten Jungs wieder zurückkommen.
Mhm. Und anders gefragt, wer ist denn vielleicht dein Lieblingsspieler generell und auch in der dritten Liga?
Da habe ich keinen. Also da als Trainer hat man da keinen Lieblingsspieler. Es gibt immer sehr, sehr gute Fußballer in der dritten Liga. Es ist aber jede Mannschaft hat seine sehr guten Qualitäten. Wir haben jetzt einen Ingolstadt gehabt, wir haben einen Kutschke gehabt, der seine Qualitäten hat. Wir haben der Kanija Elba von Ingolstadt war ein guter. Wir haben in Duisburg einen Stoppelkamp, die gibt es überall natürlich, die Spieler, die einen wirklich etwas ausmachen können. Aber davon haben wir auch wirklich genug in der Mannschaft.
Gut, nun ging ja auch schon ein bisschen durch die Medien. Du hast bei Manchester City hospitiert und hast ja schon auch, zumindest wurde es so wiedergegeben, angegeben, dass Pep Guardiola irgendwie dein Vorbild als Trainer ist. Ist das so?
Ja, Vorbild ist man immer finde ich, ein falscher Begriff. Ein Vorbild ist seine Intention, seine Akribie, seine Leidenschaft zum Detail hat mich einfach beeindruckt. Es war einfach so, dass ich in der Zeit, wie gesagt, wo ich keinen Verein hatte, wo ich auch nicht anfangen wollte, wo ich einfach lernen wollte, ist einfach mir das Ganze für mich einfach bewertet habe und habe gesagt, okay, Fußball ist facettenreich, zu jeder Struktur, zu jeder Situation brauchst du einen sehr, sehr guten Trainer und es gibt Trainer, die haben halt eben ihre Stärken beim Pressing. Das war Rüdiger Schmidt. Es gibt Trainer, die haben ihre Stärken mit dem Spiel, wie man Spiel aufbaut. Das ist Pep Guardiola. Es gibt Stärken, die sind halt bei der Menschenführung sehr gut. Das ist ein Jupp Heynckes. Der ist unfassbar mit seinen Erfahrungen gemacht. Und deswegen bin ich da überall hingefahren und habe mir das angeguckt. Und ich war halt im Beeindruck von dieser Intelligenz einfach, von dieser Intelligenz, die man nicht lernen kann. Und das war schon beeindruckend für mich, einfach von so einem Trainer zu lernen, zwei Wochen lang dort vor Ort zu sein und er mir auch alles ermöglicht hat, muss man ganz ehrlich sagen, genau wie Roger Schmidt, das war ein sehr gutes Praktikum. Es war nicht so, dass man hingegangen ist und einfach nur außen stand und nur zugeguckt hat, man hat sich auch ausgetauscht, aber er ist schon in dem, was er macht, schon, muss man sagen, sehr, sehr vielen, vielleicht sogar allen Trainern überlegen, zumindest was mit dem Ball angeht.
Okay, hast du zu ihm oder auch zu den anderen Trainern, bei denen du hospitiert hast, noch irgendwie Kontakt?
Ja, zu ihm jetzt selber nicht jetzt, aber wir haben gesagt, sein Co-Trainer, der mit ihm zusammen ist, haben wir immer wieder, habe ich mal eingeladen, wenn ich da bin. Ich habe zum Roger Schmidt, haben wir ein gutes Verhältnis, man hat immer Trainerkollegen, zu denen man Kontakt hat, aber jetzt ist es nicht so, dass man Freundschaften gegründet hat.
Könnte der HFC mit einer sehr, sehr guten Organisation Manchester City schlagen?
In 10 Spielen werden wir 9 verlieren. 1 könnten wir gewinnen. Mhm. Bin ich okay. Der Überzeugung.
Okay. Letzte Frage. Der Julian möchte gern wissen, ob Atalanta Bergamo dein Lieblingsverein ist.
Sollte es jetzt sein. Ich glaube, muss ich mir Gedanken machen. Mein Lieblingsverein ist Alles HFC. Ich war nie ein Fan von einem Verein. Ich habe mir einfach schönen Fußball und ehrliche Arbeit. Ich war immer ein Fan von ehrlicher Arbeit, wenn man, wie gesagt, am Anfang schon gesagt, wenn man ein Fußballspiel angeguckt hat und man gesagt hat, okay, hier wurde in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und es ist sehr attraktiv.
Alles klar. Ihr habt das mitbekommen, also der Coronavirus lässt uns auch hier im Podcast nicht los und es ist nicht ganz so klar, wie es jetzt bei dem HFC in den nächsten Wochen weitergeht. Wir werden das natürlich für euch begleiten und ansonsten für euch wie immer noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Spotify, bei Apple, iTunes, im Podcatcher eurer Wahl. Überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdrsachsenanhalt.de oder über unsere App. Und ja, nächste Woche werden wir dann besprechen, welche Konsequenzen eventuell weitere Ausfälle haben, ob die Saison vielleicht abgesagt wird oder wie es beim HFC spieltechnisch weitergeht. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, Ismael. Ja, eine gute Zeit weiterhin beim HFC. Viel Erfolg mit der Mannschaft und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder begegnen und sage vielen Dank und bis bald.
Auch, Dankeschön.
Bis dann, ciao.
Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.